Deutschlandfunk. Kontrovers.
Mit Christoph Heinemann und guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. Soll der Staat Ungleichheit ausgleichen, indem er finanziell umverteilt, oder ist die beste Sozialpolitik diejenige, die Arbeit schafft? Im Bundestagswahlkampf spielt die Sozialpolitik eine wichtige Rolle. Seit Monaten steht das Bürgergeld in der Kritik. CDU und CSU wollen es in seiner bisherigen Form abschaffen und sie fordern, dass die rund 4 Millionen Personen, die Bürgergeld beziehen und arbeiten könnten, auch dazu verpflichtet werden sollten. Der Stadtrat von Schwerin hat das gerade beschlossen. Zuvor hatten zwei Landräte in Thüringen angekündigt, im vergangenen Jahr eine Arbeitspflicht für Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Der CDU-Politiker Christian Herrgott im Saale-Orla-Kreis und sein Parteifreund Uli Schäfer im Landkreis Greiz. Letzter berichtete, dass sich auch zugewanderte Personen freiwillig gemeldet hätten, die etwa wegen eines Sprachkurses gar nicht hätten arbeiten müssen. Die CSU möchte die Mütterrente ausweiten, Kosten zwischen 3,5 und 4,5 Milliarden Euro. Der Chef des Versicherungskonzerns Allianz, Oliver Bethe, hatte angesichts des hohen Krankenstandes in Deutschland vorgeschlagen, den sogenannten Karenztag bei den Krankmeldungen wieder einzuführen, sodass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für den ersten Krankheitstag keinen Lohn erhielten. Darüber wird gestritten, wie auch über den Solidaritätszuschlag, den die Besserverdienenden rund 10% der Steuerpflichtigen zahlen. Bis 11.30 Uhr fragen wir im Deutschlandfunk: Arbeitspflicht und Mütterrente, welche Sozialpolitik benötigt Deutschland? Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch eine WhatsApp schicken, uns eine Sprach- oder eine Textnachricht zukommen lassen. Die Nummer ist die 01 73 56 90 322 und unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
Schönen guten Morgen, hier ist Henkel aus Essen. Unsere ganze Sozialpolitik müsste sich gewaltig ändern.
Felicitas Schaub, ich finde es überfällig und sehr nötig, dass es endlich Gerechtigkeit gibt für die Mütter. Es reicht nicht, ständig von Demokratie zu faseln, wenn ein großer Teil der Bevölkerung, der Mütter, so vernachlässigt wird.
Alfred Mandin Ochtrup, die Mütterrente ist ein sehr sinnvolles Vorhaben. Nur eines muss man bedenken, es muss irgendwie bezahlt werden.
Mein Name ist Susanne Teipel, ich rufe aus Schopfheim an, das ist in Baden-Württemberg. Ich wollte sagen, ohne Bildungspolitik keine Sozialpolitik unter anderem. Und es ist ganz wichtig, dass viel Geld in die Bildung gesteckt wird und in die sozialen Einrichtungen und in die Gehälter derjenigen, die da arbeiten.
Marc Jiener aus Frankfurt. FDP und CDU versprechen, soziale Unterschiede zu zementieren. Zum Beispiel, indem sie die Anonymität von Bürgergeldbeziehern aufheben und sie im Bahnhof putzen lassen, um sie öffentlich vorzuführen. Sozialpolitik sollte die Benachteiligungen aber gerade ausgleichen. Zum Beispiel, indem alle Beiträge in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen oder mit Lohnabstand durch einen Mindestlohn weit genug über dem Existenzminimum. Zu einer zeitgemäßen Sozialpolitik gehört aber auch das Klimageld.
Berger, Bremen. Ja, gleich wird wieder von der CDU in jedem zweiten Satz nach unten getreten auf Asylbewerber und Bürgergeldempfänger. Leute, die nicht wissen, dass oder wenn sie gemeint sind, weil ja viele Bürger, viele Niedriglohnbeschäftigte Aufstocker sind und damit selber Bürgergeldempfänger sind. Das Ehegattensplitting, das wird sicherlich kaum zum Thema gemacht, wenn Ehepartner belohnt werden dafür, dass sie nicht arbeiten gehen. Etwa durch Steuertarife oder beitragsfreie Mitversicherungen der Krankenkasse.
Ergänzen möchte ich, dass durch Zuschriften Marianne Merz-Petrat hat uns geschrieben, die Vorschläge der CDU zum Bürgergeld im bisherigen Wahlkampf sind meiner Meinung nach rein populistisch geprägt. Wo bleibt der Aufschrei der Sozialverbände? Thema in der Sozialpolitik sollten vielmehr die steigenden und wesentlich höheren Zuschüsse aus dem Bundesetat zur Rente sein, also Rentenreform. An dem geringeren Abstand zwischen Bürgergeld und Niedriglohn sind nicht die Bürgergeldempfänger schuld, sondern der Niedriglohnsektor. Die Mail von Christa Schneider. In erster Linie braucht das Land eine Sozialpolitik mit weniger kafkaesker Bürokratie. Pflegende Angehörige zum Beispiel bekommen graue Haare, weil sie sich mit zahllosen Behörden und Anträgen herumschlagen müssen. Das alles ist manchmal so irrwitzig, dass man stark das Gefühl hat, es herrscht in Deutschland ein Kontrollverlust durch Bürokratie. Sitta Leipold, ich finde es ein Unding, dass die Arbeit der Mütter so wenig wertgeschätzt wird, dass sie nicht mal eine anständige Altersabsicherung wert sind. Frauen mit Kindern sind zu großen Teilen von Altersarmut bedroht und oder finanziell von einem Partner abhängig. Mütterrenten sind keine Almosen, sie sollten die Selbstverständlichkeit sein. Monika Krüger-Sauermann, schließlich jeder und jede Jugendliche sollte sich ein Jahr gesellschaftlich einbringen müssen, ob dies im sozialen Bereich, im Tier- oder Umweltschutz, beim THW oder der Bundeswehr passiert, ganz egal. Das Bewusstsein muss wieder entstehen, dass man als Bürger der Gesellschaft auch etwas zurückzugeben hat. Schließlich besteht durch die direkte Erfahrung im sozialen Bereich auch eine riesige Chance, hier Nachwuchskräfte zu finden. Soweit diese Wortmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße unsere Gäste. Jana Schimke, CDU, Mitglied des Bundestagsausschusses Arbeit und Soziales. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Diplom-Politikwissenschaftlerin. Bei der Bundestagswahl 2021 trat sie im Wahlkreis Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming, Oberspreewald, Lausitz in Brandenburg an. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Jens Beek, teilhabepolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und Obmann für die FDP im Ausschuss Arbeit und Soziales, Jurist. Bei der letzten Wahl trat er im Wahlkreis Mittel-Ems in Niedersachsen an. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Martin Rosemann ist Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Arbeit und Soziales, Diplom-Volkswirt mit Promotion. Er kandidierte bei der letzten Bundestagswahl im Wahlkreis Tübingen in Baden-Württemberg. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Und Volker Fintermer ist Hauptstadtkorrespondent des Deutschlandfunks mit dem Schwerpunkt Arbeit und Sozialpolitik. Guten Morgen.
Guten Morgen und einen tatsächlich sonnigen guten Morgen aus Berlin.
Einen sonnigen guten Morgen, aus Köln übrigens auch. Herr Fintermer, lassen Sie uns beschreiben, worüber wir jetzt reden wollen. Welche ist eigentlich die Aufgabe der Sozialpolitik?
Naja, Christoph Heinemann, das kann man ja ganz nüchtern sagen. Da heißt es erstmal, dass das alle Maßnahmen sind, die wirklich darauf gerichtet sind, ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit zu garantieren. Also vor allen Dingen die Sicherung eines ausreichenden Einkommens bei Einkommen, bei Erwerbslosigkeit oder im Alter. Das wird natürlich bei uns im Wesentlichen durch die ganzen Sozialversicherungssysteme gewährleistet. Aber was wir jetzt im Bundestagswahlkampf erleben, ist natürlich eine heftige Debatte, wie all diese Instrumente verändert und angepasst werden. Da erleben wir ja ein Stück weit wieder einen Überbietungswettbewerb der einzelnen Parteien. Und vor dem Hintergrund fand ich jetzt die Einschätzungen unserer Hörerinnen und Hörer alle ziemlich realistisch, dass es nicht darum geht, sich hier einen Überbietungswettbewerb zu leisten, sondern konkrete Probleme anzugehen, die es ja durchaus in dem einen oder anderen Bereich gibt.
Frau Schimke von der CDU, wo liegen die Grenzen des Sozialstaates? Anders gefragt, was ist nach Ihrer Vorstellung sinnvoll und was sollte man besser bleiben lassen?
Es geht in einem guten Sozialstaat natürlich darum, die Risiken des Lebens abzufedern. Niemand soll auf der Straße leben müssen. Niemand soll hungern müssen. Darum geht es. Aber wir haben auch einen aktivierenden Sozialstaat. Das heißt, jeder hat auch die Pflicht, diesem Sozialstaat etwas zurückzugeben. Also wieder in Arbeit zu finden, unabhängig zu werden von der Solidargemeinschaft. Und unsere soziale Marktwirtschaft, unser Sozialstaat funktioniert ja nur, weil es dieses Einverständnis beider Seiten gibt, weil es Menschen gibt, die arbeiten gehen, die dafür Abgaben zahlen, die Steuern zahlen, ja, um all das auch mitzufinanzieren. Und das gerät im Moment in eine Schieflage. Das ist nicht Populismus, darüber zu sprechen und das anzusprechen, sondern es ist ein gesundes Problembewusstsein, was wir haben und was wir ändern wollen.
Schieflage inwiefern?
Schieflage insofern, als das erlebe ich, wir alle ganz, ganz deutlich auf der Straße. Und insofern unterscheidet sich das auch ein Stück weit von den Wortmeldungen, die hier eingangs eingegangen sind. Die Menschen empfinden das, was hier geschieht, nicht mehr als leistungsgerecht. Ja, sie haben den Eindruck, sie gehen arbeiten, sie leisten Abgaben, sie zahlen Steuern. Das Ganze, davon profitieren eben auch andere. Aber es wird ausgenutzt. Ne? Man will den Weg nicht wieder in Arbeit finden. Das ganze System wird immer immer teurer. Das kommt noch dazu. Es ist inzwischen eine Summe, die ist exorbitant mit 50 Milliarden Euro. Die Kosten der Unterkunft sind ja auch noch mit dabei. Und da muss man etwas tun. Das kann man nicht einfach so im Raum stehen lassen.
Herr Beek von der FDP. In Deutschland gibt es rund 135 Milliardärinnen und Milliardäre. Rund 2 Millionen Kinder unter 18 Jahren waren 2023 armutsgefährdet. Zwei Zahlen. Welche Spannung zwischen Arm und Reich hält unsere Gesellschaft aus?
Also eine sehr berechtigte Frage, und sie spricht vor allem zunächst mal an, was unser Sozialstaat eigentlich ist, nämlich eine Umverteilung. Eine Umverteilung von denjenigen, die einzahlen, und denjenigen, die Leistungen bekommen. Und dass wir einen Sozialstaat in Deutschland wollen, ist ja völlig unstreitig. Aber die Gerechtigkeitsdebatte muss sich eben auf den gesamten Bereich der Einnahmen und der Ausgaben erstrecken. Sie haben ein paar Beispiele am Anfang genannt, die aktuell diskutiert werden. Und es macht keinen Sinn, sich Dinge isoliert anzugucken. Die Mütterrente, so wie sie heute da ist, bringt im Schnitt etwa 85 Euro. Und wer wäre dagegen zu sagen, dass auch 185 Euro richtig wären? Aber es gehört eben immer die zweite Seite dazu, deutlich zu machen, wie man diese Dinge finanziert. Und lassen Sie mich vielleicht noch einen Satz sagen. Das ist auch schon angesprochen worden bei dem, was die Hörerinnen und Hörer gesagt haben, da am Beispiel der Pflege. Unser Sozialstaat ist immer komplexer geworden. Und das kostet unglaublich viel Geld, das bei den Menschen gar nicht ankommt. Deswegen ist aus meiner Sicht die Herausforderung für die nächste Wahlperiode, diese Bürokratie wieder zurückzuschneiden zu einem einfachen und gerechten und transparenten System in unseren sozialstaatlichen Leistungen zu kommen und mehr Geld, das aufgewandt wird, wirklich bei den Betroffenen ankommen zu lassen. Und das ist eine sehr komplexe Aufgabe.
Heißt, Herr Beek, anders gefragt, welche Ungleichheit kann und sollte der Staat auszugleichen versuchen?
Naja, Ungerechtigkeit ausgleichen heißt ja, jedem die gleiche Chance zu geben und nicht alle gleich zu stellen. Und das ist das, was die Kollegin Schimke gerade angesprochen hat. Im Bürgergeld gibt es ja manchmal den Eindruck, dass es sich gar nicht so sehr lohnt, überhaupt arbeiten zu gehen, wenn man in bestimmten Konstellationen ähnliche Dinge erreichen kann. So, und da müssen wir hin. Wir müssen zusehen, dass es gelingt, dass das Lohnabstandsgebot, das sogenannte, in allen Leistungen tatsächlich auch sinkt. Und das schaffen wir derzeit mit sehr komplexen Regelungen. Wir haben ja in dieser Wahlperiode das Wohngeld Plus eingeführt und andere Bestandteile, die Sorge dafür tragen sollen, dass mit sehr komplizierten Systemen und sehr komplizierten Antragsverfahren derjenige, der arbeiten geht, immer mehr hat als derjenige, der nicht arbeiten geht. Aber das auf ein einfacheres System zu stellen, auf ein transparenteres System, würde schon viel helfen und die Diskussion versachlichen können.
Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, das Verhältnis Mindestlohn und Sozialleistungen. Herr Rosemann von der SPD, ich möchte zunächst einmal eine grundsätzlichere Frage stellen. Der Bundeshaushalt umfasst rund 477 Milliarden Euro. Den größten Einzeletat in diesem Bundeshaushalt bildet nicht die Verteidigung, nicht die Bildung, nicht die Wirtschafts- und Investitionsförderung, nicht die Infrastruktur, nicht die Digitalisierung, sondern Arbeit und Soziales mit 175,6 Milliarden Euro. Was sagt das aus über Prioritäten in der deutschen Politik?
Das sagt aus, dass der Sozialstaat in der sozialen Marktwirtschaft, mit der wir über viele Jahrzehnte erfolgreich waren und Stabilität hatten, eine große Bedeutung hat. Und man kann ja noch ergänzen, dass der größte Posten innerhalb des Haushalts für Arbeit und Soziales sind ja die verschiedenen Zuschüsse an die Rentenversicherung, teils oder überwiegend für die sogenannten versicherungsfremden oder gesamtgesellschaftlichen Leistungen, zum Beispiel auch die Mütterrente, aber eben auch um das System der gesetzlichen Rente insgesamt zu stabilisieren. Und das hat schon sehr viel Wert auch für den sozialen Zusammenhalt in Deutschland, weil ich meine schon, dass die Absicherung der großen Lebensrisiken, also Alter, Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit, Krankheit, dass das ein zentrales Versprechen des Sozialstaats auch sein muss. Und Menschen in schwierige Situationen, in die sie kommen, zu unterstützen, ein zweites ist. Denn es ist ja nicht so, dass wir die Bevölkerung völlig einfach unterteilen können in diejenigen, die den Sozialstaat zahlen und diejenigen, die auf ihn angewiesen sind. Also die Beschäftigten, die jeden Tag arbeiten gehen und den Sozialstaat zahlen, die sind hin und wieder krank und brauchen Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie können pflegebedürftig werden und Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung benötigen. Und sie werden alt und sind dann auf eine gute und verlässliche gesetzliche Rentenversicherung angewiesen. Und die dritte und letzte und aber ebenso wichtige Aufgabe ist es eben, dass der Sozialstaat tatsächlich auch Teilhabe an Arbeit und Gesellschaft unterstützt und ermöglicht. Und deswegen hat ein aktivierender und starker Sozialstaat auch eine bedeutende Rolle, um zum Beispiel Probleme wie den Fachkräftemangel zu lösen und Menschen dabei zu unterstützen, wieder in Arbeit zu kommen, wieder eine Perspektive zu kriegen, zum Beispiel so weiterzubilden, dass sie auf dem Arbeitsmarkt wieder eine Chance haben.
Herr Rosemann, dazu eine Frage. Eine Hörerin, Christa Schneider weiß, ich habe es jetzt gefunden, sprach von der kafkaesken Bürokratie. Was ist dieser Sozialstaat in seiner jetzigen Ausprägung wert, wenn viele Bürgerinnen und Bürger ihn eigentlich gar nicht mehr verstehen?
Ja, da spricht sie den richtigen Punkt an und der Kollege Jens Beek von der FDP hat das ja auch schon aufgegriffen. Wir haben in Deutschland einfach aus historischer Entwicklung heraus eine Vielzahl an Sozialleistungen. Wir haben unterschiedliche Sozialversicherungssysteme, wir haben unterschiedliche steuerfinanzierte Sozialleistungen, die besser aufeinander abgestimmt werden könnten und wo es auch oft so ist, dass die Leute gar nicht wissen, wo kriege ich eigentlich die Leistung her und wo muss ich hingehen. Und deswegen finde ich es in der Tat richtig, dass in der nächsten Legislaturperiode, wir haben ein bisschen schon auch angefangen damit, aber in der nächsten Legislaturperiode dieses Thema einfacherer, bürgerfreundlicher und bürokratiearmer Zugang zu den Sozialleistungen im Mittelpunkt stehen muss. Weil man muss ja auch sagen, auch die öffentliche Verwaltung hat Fachkräftemangel. Und dann erscheint es mir schon richtig zu sein, die weniger werdenden Fachkräfte dafür zu verwenden, in komplizierten Fällen Menschen in ihrem Leben zu helfen, anstatt sich so viel mit Prüfung von Anträgen und Formularen zu beschäftigen. Das hat die Hörerin einen wichtigen Punkt.
Aus Grävenwiesbach hat uns Herr Tillich angerufen. Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte schön.
Ja, ich hatte das Thema Mütterrente in der E-Mail angesprochen. Das ist von der großen Politik beschlossen worden, das Ding. Ich halte das für sehr wichtig und sehr richtig. Mütter haben eine Lebensleistung vollbracht. Wenn man das beziffern will, dann ist das ein sechsstelliger Betrag für jede Familie, im Gegensatz zu vielleicht Personen, die keine Kinder haben. Das kann die Gesellschaft und soll die Gesellschaft auch würdigen, aber dann soll es auch die gesamte Gesellschaft machen. Es kann meines Erachtens nicht richtig sein, wenn nur die Beitragszahler in die Rentenversicherung diese 13 Milliarden jährlich stemmen. Da muss eine Ehrlichkeit her der Politik. Das muss auch deutlich gesagt werden, dass das zu ändern ist. Ansonsten auch der Bundeszuschuss, auch der ist ziemlich intransparent. Auch da würde ich mir als Bürger wünschen, dass mir mal sehr deutlich gesagt würde, wie viel Geld geht da rein und zu welchem Zweck, für welche Auszahlungen, also die sogenannten versicherungsfremden Leistungen, die eigentlich nur beitragsfreie Dinge sind, die von der Rentenversicherung übernommen werden, aber das weiß auch kaum ein Bürger. Ich fühle mich ein klein wenig als Bürger im Dunkeln gelassen und ich wünsche mir gesetzliche Änderungen, die das widerspiegeln, was sinnvoll ist. Wer bestellt, muss auch bezahlen. Und hier bei der Mütterrente wäre das der Bund.
Volker Fintemer, ich gebe die Frage weiter. A, andere Finanzierung. B, die CSU will diese Mütterrente ja jetzt auch noch ausweiten. Was schwebt den Christsozialen vor und wäre das im Falle einer Regierungsübernahme durch die Union unstrittig, dass es dann auch käme?
Ja, Christoph Heinemann, erstmal will ich sagen, das ist schon ein richtiger Impuls, den der Hörer da angebracht hat, weil natürlich die Politik sich immer gerne davon stiehlt und solche Aufgaben den Beitragszahlern überlastet, die eigentlich von den Steuerzahlern übernommen werden sollen. Was jetzt die CSU betrifft, die verlangt eigentlich nur erstmal eine Gleichbehandlung der Mütter, die auch vor 1992 schon Kinder geboren haben. Denen werden nämlich bislang weniger Erziehungsjahre angerechnet als jene, die nach 1992 Kinder geboren haben. Da geht es um 9,8 Millionen Frauen, die davon betroffen sein könnten, mit Kosten von 4,5 Milliarden Euro. Interessant ist, weil das ja auch schnell auf Ablehnung stoßt, es gab im vergangenen Jahr aber auch eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die mal gefragt hat, wie sähe das denn aus, wenn man die Mütterrente insgesamt streichen würde. Da werden im Moment über 14 Milliarden Euro für ausgegeben und das würde tatsächlich das Armutsrisiko der eher schwächer verdienenden Frauen doch erheblich steigern, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung festgestellt. Insofern ist das schon von der CSU ein Impuls für Gleichbehandlung, der allerdings ins Wahlprogramm der Union insgesamt nicht aufgenommen wurde, aber wenn wir mal auf die Bundestagswahl gucken, 9,8 Millionen Rentnerinnen, das ist eine Wählerklientel, die durchaus mobilisierbar wäre für diese Frage, die gesamtgesellschaftlich noch nicht beantwortet ist.
Frau Schimke, insofern auch ein Thema für die CDU?
Nun ja, also im Wahlprogramm von CDU und CSU ist die Mütterrente nicht enthalten. Und am Ende ist auch Sozialpolitik, so wie alle anderen Themenfelder, die wir im Deutschen Bundestag verantworten, immer auch eine Frage der Prioritätensetzung. Es ist zwischen uns beiden im Moment nicht konsentiert. Man muss es am Ende auch leisten können. Das sage ich in aller Deutlichkeit. Wofür wir allerdings auch immer waren, ist, dass versicherungsfremde Leistungen tatsächlich über Steuermittel finanziert werden. Ne? Also Leistungen, für die sozusagen keine Beiträge entrichtet wurden. Da gehe ich durchaus auch mit dem Hörer mit.
Herr Rosemann, Mütterrente, Frage an Sie. Sollte die so bestehen bleiben und oder B ausgeweitet werden?
Naja, auf jeden Fall ist es so, dass die Frauen, die gerade unter anderen Bedingungen noch Kinder erzogen haben, es ist noch keine so gut ausgebaute Kinderbetreuung gab wie heute, dass die zu Recht eine Kompensation in der Rentenversicherung bekommen.
Jetzt hätte ich gerade deswegen, nach der Aussage gute Kinderbetreuung wie heute kleines Fragezeichen
genau, gemacht. Genau, habe ich selber vielen Dank, ja, da habe ich selber gedacht. Also, aber Fortschritte hat es natürlich gewaltige gegeben, aber wir sind natürlich noch nicht da, wo wir eigentlich sein müssten. Ja, so, das erleben wir ja auch als ein Problem unseres Fachkräftemangels, warum die Teilzeitquote unter anderem so hoch ist. Das ist eigentlich immer noch nicht ausreichend ist. Aber es ist natürlich verdient. Und deswegen gibt es da auch überhaupt nichts dran zu deuteln. Und die CSU hat natürlich einen Punkt, dass sie sagt, da gibt es, das hat ja Herr Findhammer eben auch erläutert, da gibt es eben für die Kinder, die vor 92 geboren sind, quasi weniger Rentenpunkte als für die Kinder, die danach geboren sind. Insofern ist es nachvollziehbar. Aber die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt über Reformbedarf in der Rentenversicherung reden für die kommenden Jahre, hat das die größte Priorität. Und da würde ich sagen, es gibt zumindest zwei Themen, die kommen davor. Das erste ist die Stabilisierung des Rentenniveaus auch nach 2025. Das ist vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer nochmal wichtig. Wir haben ja eine gesetzliche Regelung, die sagt, das Rentenniveau darf bis Ende 2025 nicht unter diese 48% sinken. Aber die gilt halt nur bis Ende 2025. Und danach kann das Rentenniveau eben sinken, wenn das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängern sich verschlechtert und die geburtenstarken Jahrgänge gehen in die Rente. Die Frage wird sein, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Das heißt, da haben wir ein Risiko, dass das Rentenniveau sinkt und das wollen wir als SPD verhindern. Wir wollen, dass auch in Zukunft, auch nach 2025, die Renten mit den Löhnen steigen, dass auch die jüngere Generation sich darauf verlassen kann. Und das hat für uns Priorität 1. Und das Zweite ist, wir haben ja die Grundrente auch eingeführt in der Großen Koalition. Und ich meine schon, dass diese Grundrente, dass die noch erleichtert und ausgebaut werden kann. Stichwort Bürokratieabbau. Da gibt es im Moment ein sehr bürokratisches und kompliziertes Verfahren zur Prüfung von eigenen Einkommen, insbesondere zur Prüfung von Kapitaleinkommen. Da kann ich mir Bürokratieabbau sehr gut vorstellen.
Und ich glaube, dass auch die Grundrente, also die Zeiten, die bei der Grundrente anerkannt werden, ausgeweitet werden würden. Das würde übrigens auch Frauen, gerade auch Müttern und Menschen in Ostdeutschland sehr stark nutzen. Das wäre die Priorität Nummer zwei.
Zum Thema Rente äußert sich oder möchte auch beitragen Herr Schärfer, der uns aus Kaiserslautern anruft. Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hier ist Andreas Schärfer.
Bitte schön.
Ich habe da ein paar Sachen, die ich gerne mal klären würde. Und zwar die Mindestrente und die Bürgergeld sind identisch. Ich glaube, das wissen viele nicht, dass es gleiche Summe ist. Also ich kriege die Mindestrente genauso viel wie Bürgergeld. Bin ein bisschen außer Atem, weil ich gerade Treppe hochgehen musste, sorry.
Okay,
kann passieren. Und das Zweite ist, dass ich auch meinen Strom selber zahlen muss, dass das auch nie erwähnt wird. Das Dritte ist, jeder, der arbeitslos wird und nach spätestens 2 Jahren Arbeitslosengeld auch Bürgergeldempfänger wird. Also viele Hörer, die arbeiten, kriegen erst Arbeitslosengeld und danach Bürgergeld. Höre ich nie, dass sie vorher erst mal gearbeitet haben. Also wenn ich höre, einer kündigt und kriegt direkt Bürgergeld, kann nicht sein normalerweise. Also das sind immer die wichtigsten Sachen, die ich erwähnen wollte.
Herr Beek, wollen Sie Stellung nehmen?
Ja, wir haben jetzt hier relativ viele Dinge zeitgleich auf dem Tapet. Ich will vielleicht noch mal zur Mütterrente sagen. Vorhin gesagt, unser Sozialstaat ist sehr komplex. Und das, was die CSU derzeit fordert, nämlich diese Unterscheidung aufzuheben zwischen Müttern mit Geburten ab 1992, die dann 3 Jahre Kindererziehungszeiten angerechnet bekommen, und denjenigen, die vor diesem Zeitraum lagen, die maximal 2,5 Jahre oder Rentenpunkte angerechnet bekommen, das macht natürlich Sinn. Denn die Zahl 1992 ist ja völlig frei gegriffen. Trotzdem gehört dazu, was der Kollege Rosemann gesagt hat, wir haben ein Riesenproblem in der Finanzierbarkeit unserer Rente in den nächsten Jahren. Und wir müssen eine ehrliche Debatte darüber führen, an welcher Stellschraube wir denn eigentlich drehen wollen, um die Finanzierbarkeit zu erhalten. Sie haben es vorhin gesagt, und 480 Milliarden Euro Bundeshaushalt, allein 120 Milliarden Euro davon sind Zuschuss in die Rente. So. Und das kann nicht in den zu erwartenden Schwierigkeiten der Finanzierung in den nächsten Jahren so fortgeschrieben werden, insbesondere dann nicht, wenn wir gut einzahlende Industriearbeitsplätze wie in den letzten Monaten zu verlieren drohen. Und auch das gehört zur Wahrheit. Sozialversicherungsbeiträge sind auch ein Teil der Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie, unserer Wirtschaft. Und deswegen muss man hier eine Debatte führen. Und in dieser Debatte, da sind sich, glaube ich, hier in der Runde alle einig, ist dieses Thema der Mütterrente jetzt nicht prioritär, sondern prioritär ist die Sicherung unseres Systems in die Zukunft hinein.
Herr Schärfer, sind Sie einverstanden, dass die Sicherung des Systems in die Zukunft, dass das die Hauptfrage ist?
Also daran zweifle ich ja gar nicht. Das ist auch, finde ich, etwas, das kann man so allgemein sagen, aber mir geht es eigentlich mal konkret zu sagen, wie das wirklich aussieht. Also Bürgergeldempfänger, wie gesagt, kann jeder von Ihnen werden, der angestellt ist. In 2 Jahren, wenn er gekündigt wird, ist er auch Bürgergeldempfänger. Das wird nie erwähnt, so etwas. Wir kriegen eine Pauschale für unsere Wohnung, wir kriegen nicht die ganze Wohnung bezahlt. Je nach Ort kriegt er eine Pauschale und dann muss er selbst die Miete bezahlen. Wie ich schon erwähnt habe, den Strom muss ich selber bezahlen. Handy, Internet, Fernsehen muss ich alles selber bezahlen. Und von 562 Euro, 63 Euro ist das was anderes, als wenn ich ein Vielfaches verdiene. Mhm. Und das wird immer vergessen. Und dann auch mit der Mütterrente, natürlich muss das gerecht sein. Natürlich sollen alle Mütter das bekommen. Und ich finde es auch immer so an Zahn herbeigezogen, wenn da ein paar Milliarden dann hier noch dann bla bla bla, entschuldige, ich jetzt sage bla bla bla, aber irgendwo anders gehen Cum-Ex, höre ich nichts. Was sagt er mir zu Cum-Ex? Da höre ich nichts davon. Ja, das sind alles Sachen, wo Geld zu holen ist. Das wird vergessen, aber Bürgergeldempfänger, da wird draufgehauen. Das verstehe
also,
ich nicht.
Wenn ich da mal einhaken darf, es geht doch in einem gerechten Sozialstaat nicht darum, anderen, die aus welchen Gründen auch immer erarbeitet, vererbt, was auch immer, immer mehr wegzunehmen, ja, damit jene, die weniger haben, immer mehr bekommen. Das ist ein Solidarvertrag, den wir haben, ja, zwischen Leistungsträgern und Leistungsempfängern in unserem Land. Und es geht auch nicht darum, dauerhaft von Bürgergeld leben zu können, sich Bio leisten zu können, sich Urlaub leisten zu können. Darum geht es nicht. Es geht darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, die Menschen dazu zu ertüchtigen, wieder unabhängig zu werden vom Sozialstaat. Ich kritisiere diese Diskussion, wie wir sie auch in den Medien ganz, ganz oft haben. Ja, da reicht das Geld hier nicht und da nicht und dort nicht. Sehr stark, weil es wirklich den vom Fokus, vom eigentlichen Ziel unseres Sozialstaates ablenkt, dass wir die Menschen unabhängig machen wollen vom Staat, damit sie wieder von ihrem eigenen Geld leben können und sich all das leisten können, was sie möchten. Aber sie sollen nicht auf der Straße leben und sie sollen nicht hungern und sie sollen nicht frieren. Und das muss abgedeckt werden.
Volker Fintermal, ja, Sie haben...
Bitte. Das ganz kurz zum Abschluss.
Herr Schäfer, bitte.
Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, jeder Angestellte, der jetzt zuhört und gearbeitet hat, 20, 30 Jahre lang, wird arbeitslos. Wir hören die Kündigung jetzt bei VW und so weiter. Mhm. Der findet in den nächsten 2 Jahren keinen Job. Der wird Bürgergeldempfänger. Der hat 30 Jahre gearbeitet, 35 Jahre.
Ja, aber zur Wahrheit...
Und dann zu sagen, Bürgergeldempfänger und was weiß ich, da sollen wir doch mal die Wahrheit schon.
Aber warum gehen Sie denn davon aus, dass Sie dann im Bürgergeld landen werden, wenn Sie jetzt in der Industrie arbeiten?
Man bekommt 2 Jahre Bürgergeld bekommen.
Man bekommt 1 Jahr Arbeitslosengeld oder 2 Jahre, je nachdem, welches Alter man hat. Genau. Und wir sagen immer, Sie haben die größten Chancen, wieder im Arbeitsmarkt zu landen, wenn Sie sich sofort bewerben, wenn Sie nicht erst warten, bis Sie im Bürgergeld landen.
Kommt nach Kaiserslautern hier.
Okay.
Also natürlich muss es immer das Ziel sein, dass die Leute nicht im Bürgergeld landen und dass sie möglichst schnell wieder eine Anschlussbeschäftigung finden. Aber ich finde, der Hörer hat einen sehr, sehr richtigen, wichtigen Punkt gemacht. Nämlich, dass es einfach nicht geht, so zu tun, als wären die Bürgergeldempfänger alle irgendwie Leute, die noch nie was geschafft hätten und auf der faulen Haut liegen. Natürlich kann es auch sein, dass Menschen aus Beschäftigung, aus über Arbeitslosengeld auch im Bürgergeld landen oder weil das Arbeitslosengeld nicht reicht. Und es sind ja auch sehr viele im Bürgergeld, die arbeiten, wo aber das, was sie da verdienen, nicht reicht, um für sich und für ihre Familie den Lebensunterhalt zu sichern. Und deswegen kann man ja zum Beispiel sagen, von den 4 Millionen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten sind am Ende nur 1,7 Millionen arbeitslos, weil die anderen entweder arbeiten oder gerade in Qualifizierungsmaßnahmen sind oder Angehörige pflegen oder weil sie so kleine Kinder haben, dass sie eben im Arbeitsmarkt gerade nicht zur Verfügung stehen. Und deswegen ist, finde ich, der Punkt, den der Hörer macht, dass es eben eine differenzierte Betrachtung braucht und man nicht einfach auf die Leute eindreschen kann und so zu tun sollte, als ob die alle faul wären. Ein sehr, sehr richtiger Punkt, zumal wir in Deutschland die höchste Zahl an Beschäftigungsverhältnissen haben, die wir jemals hatten seit der Wiedervereinigung 1990.
Ja, Volker Fintermal, Sie haben ganz am Anfang von dem Mindestmaß gesprochen. Und wenn ich das verknüpfe, also Mindestmaß, die Sozialpolitik, ein Mindestmaß an Auskommen, das die Sozialpolitik sicherstellen könnte. Wenn ich das verbinde mit dem, was Frau Schimpke gerade gesagt hat, eben, es ist eben auch ein Geld für eine Übergangszeit und kein Lebensmodell. Sind diese Aspekte ein bisschen aus dem Blick geraten?
Naja, das könnte man so generalisieren, aber in der Praxis stimmt das häufig leider nicht. Der Hörer gerade hat sich ja aus Kaiserslautern zu Wort gemeldet. Wenn man davon ausgeht, dass man in einer strukturschwachen Region arbeitslos wird, dann kann es erstmal dort durchaus passieren, dass man so schnell keinen Arbeitsplatz findet und dass da dieses Jahr Arbeitslosengeld schneller vorbei ist, als man vielleicht doch denkt. Und wir haben ja in Deutschland ohnehin das Problem, dass wir in dieser Hinsicht eine geringe Mobilität haben, dass die Menschen dann also nicht nach Hamburg, Berlin oder sonst wohin gehen, wo es Jobs gibt, sondern man bleibt erstmal in der Region, in der man angestammt ist, in der man lange Zeit gearbeitet hat. Und wenn dort die strukturellen Bedingungen erstmal so sind, dass man schnell keinen Arbeitsplatz findet, dann kann es durchaus passieren, dass man ins Bürgergeld abrutscht und sich erstmal keine Alternativen auftun. Und das ist ein Problem, was man wirklich, finde ich, ganz stark regional unterschiedlich betrachten muss. In Boomregionen oder sowas fällt es natürlich durchaus leichter, schneller wieder eine Arbeit zu bekommen. Und deswegen fällt es schwer, das zu generalisieren. Und das macht die Debatte ja auch so schwierig, weil man immer wirklich konkret hinschauen muss, wie sieht es in einzelnen Regionen aus, was gibt es da für Alternativen, was gibt es da für Möglichkeiten, wieder eine Arbeit aufzunehmen. Und deswegen ist da eine differenzierte Betrachtung, so wie Herr Rosemann das gerade gesagt hat, sicherlich sinnvoll.
Der Herr aus Kaiserslautern hat auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Der verliert seinen Arbeitsplatz und sorgt sich jetzt, dort einen erneuten Arbeitsplatz zu finden. Und das trifft auch das Problem auf den Kopf. Es geht am Ende um eine starke Wirtschaft. Wir werden uns einen stabilen Sozialstaat nur leisten können, wenn es der Wirtschaft gut geht. Und deswegen ist bei uns auch der Fokus darauf, die Industrie zu stärken, Deutschlands Standort als Investitionsstandort wieder zu stärken. So ein starker Fokus auch in unserem Programm.
Dann, Frau Schimpke, beschließen wir in der nächsten Sitzungswoche doch gerne die Senkung der Netzentgelte, damit die Industrie in Deutschland
Klarheit hat und Sicherheit, was die Strompreise angeht. Da können Sie ja.
Netter Versuch, Herr Rosemann. Wir sind Sozialpolitiker.
Weil ich höre von Ihnen halt immer nur Sprüche. Man müsse was für die Wirtschaft tun, aber wenn man dann mal, wenn es dann konkret wird, dann wird's halt arg dünn.
Wäre ja eine Aufgabe für eine kommende, eine künftige Bundesregierung. Aus Frankfurt am Main ist Herr Flesch zugeschaltet. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen in die Runde. Ja, ich möchte ein bisschen grundsätzlicher werden, auch mal davon ausgehend, dass Zeiten, in denen man genötigt ist, in die Kasse zu schauen, was noch da ist und was man sich leisten kann, dahin auch mal eine Chance zu sehen, nämlich zu überprüfen, ob das, was man so jahrzehntelang gemacht hat und für alternativlos gehalten hat, ob das wirklich alternativlos ist. Zunächst mal die Frage, wozu ist eigentlich Sozialpolitik da? Wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, um die Artikel 1 bis 19 insbesondere, den ersten Artikel des Grundgesetzes mit Leben zu erfüllen, nämlich, dass die Würde des Menschen unantastbar sei, dass also jeder in der Lage sein muss, an unserer Gesellschaft in würdiger Weise teilzunehmen. Das ist jetzt diskussionsfähig, was würdig ist, aber im Prinzip, glaube ich, kann man sich darauf einigen, dass das der Grund für jede Sozialpolitik ist am Ende. Das heißt aber auch, dass man nicht zwingend allen alles geben muss, die es im Zweifelsfalle vielleicht gar nicht brauchen. Ich habe den Satz meines Vaters noch im Ohr vor Jahrzehnten. Ich kann gar nicht verstehen, wofür ich Kindergeld bekomme. Ich brauche es doch gar nicht. Das Ergebnis war dann, er hat es auf die Seite gelegt für mich. Und ich habe mich dann mit 21 über ein eigenes Auto und schon mit 19 über den Führerschein gefreut, der davon bezahlt wurde. Was aber, wie ich vermute, keineswegs das war, was sich die Erfinder des Kindergeldes bei dem Zweck dafür vorgestellt hatten. Ergo die Frage, ob wir wirklich mit der Gießkanne über das Volk Kindergeld ausgießen, auch in Haushalte, in denen dieses Geld auf dem Konto noch nicht mal bemerkt wird, zweifelst denn gebraucht, halte ich für fragwürdig. Das Gleiche könnte man mal bei BAföG diskutieren, denn es gibt ja andere Berufswahlen, die am Ende vielleicht auch weniger ertragbringend sind und die man auch, beispielsweise indem man Handwerkswerkzeug sich zulegen muss, aus eigener Tasche beginnt und wo man keine staatliche Unterstützung hat. Es sollten die bekommen, die es wirklich brauchen, aber nicht die, die es nicht brauchen. Und darüber hinaus, ich bin sehr, sehr, sehr dabei zu sagen, Sozialhilfe muss dazu da sein, Menschen zu ertüchtigen, aus eigener Kraft wieder in der Gesellschaft leben zu können. Denn es ist ja auch nicht Würde des Menschen entsprechend, sozusagen als erwachsener Mensch alimentiert zu sein, von Behörden und von denen auch ausgefragt zu werden, wie man denn so sein Geld ausgibt. Aber dabei sollten wir auch bedenken, dass je älter ein Mensch wird, und das merkt man halt erst, wenn man selber alt wird, ich bin jetzt 62, je älter ein Mensch wird, desto schwieriger wird es für ihn, Fachkräftemangel hin, Fachkräftemangel her, in dieser Gesellschaft nochmal neu Fuß zu fassen. Ich war beispielsweise als Freiberufler während der Covid-Zeit ebenfalls dazu gezwungen, aufzustocken, weil die Tätigkeit, mit der ich mein Hauptgeld verdiene, Vorträge und Schulungen in Schulen, in Abendveranstaltungen etc., waren schlechterdings nicht durchführbar. Da kam ich dann doch mal auf die Idee, vielleicht mal bei meinem früheren Arbeitgeber nachzuhören, ob er vielleicht noch Verwendung hätte. Und der Personalchef, der kein Jahr jünger ist als ich, sagte mir dann in aller Nonchalanz, Herr Flesch, Sie sind doch schon über 50. Glauben Sie doch nicht im Ernst, dass ich Sie mir noch ans Bein binde. Schauen Sie, das ist sicherlich Realität für ganz viele Leute, über 50 oder über 60. Da müssen Sie im Grunde sich um den Staat in ein selbst ermögliches Leben am Arbeitsmarkt, den müssen Sie nicht ganz abschminken, aber der wird schwierig. Mhm. Und für diese Klientel beispielsweise, also generell für alle, die wirklich was brauchen, muss der Sozialstaat da sein. Aber er muss nicht Leuten, wo die Eltern beispielsweise die Verantwortung dafür tragen, dass ihren Kindern was Anständiges wird und dass sie was Anständiges lernen, das Geld hinterherwerfen, wenn sie es eigentlich nicht brauchen. Also heilige Kühe auch mal auf den Feststand stellen und gucken, wo können wir wirklich an bisher unabänderlich Geglaubtem etwas ändern.
Herr Beek, was fiele ihm da ein, wenn man den Sozialstaat auf den Prüfstand stellte?
Ja, bin Herrn Fesch erstmal sehr dankbar für diesen Input, denn ich glaube, genau darum wird es in der nächsten Wahlperiode gehen. Einmal Dinge von vorne zu denken. Und die Kollegin Schimke, Martin Rosemann werden mir recht geben, wenn heute man die Sozialgesetzbücher, das Sozialgesetzbuch in Deutschland neu schreiben würde, keiner käme auf die Idee, es so zu schreiben, wie sie heute sind. Sondern in den vergangenen Jahren sind immer einzelne Leistungen neu implementiert worden. Die sind dann sehr komplex in der Wechselwirkung zu anderen und ganz viele Menschen wissen gar nicht, was ihnen so zusteht. BAföG beispielsweise, da gibt es eine Berufsausbildungsbeihilfe, es gibt Wohngeld, auch für Auszubildende. Sie haben eine komplexe Struktur an sozialen Leistungen in diesem Land, die kaum noch jemand durchschaut und die eher etwas für die Findigen ist, als eine Unterstützung für alle Menschen, die in bestimmten Lebenssituationen zeitweise Unterstützung brauchen. Und deswegen ist der Ansatz genau richtig. Man muss das einmal vom Kopf auf die Füße stellen und muss einmal neu diskutieren. Übrigens nicht nur in der Politik, sondern in der gesamten Gesellschaft. Wofür brauchen wir eigentlich welche Unterstützungsleistung? Und die muss möglichst einfach und transparent sein. Und der Vorteil dabei, dass man eine solche Diskussion führt, ist nicht nur, dass man die Gesellschaft insgesamt mitnehmen kann, sondern der Vorteil ist insbesondere, dass sie damit wahnsinnig viel Bürokratie und damit wahnsinnig viel Geld sparen können, ohne dass sie das irgendwem wegnehmen müssen und das wehtäte. So, und da gibt es eine Vielzahl von Beispielen. In jeder der Sozialversicherungen können Sie Dutzende von solchen Maßnahmen aufzählen. Und es fehlt derzeit einfach nur die Kraft, das jetzt auch mal umzusetzen. Es gibt so ein paar Beispiele. Also brauchen wir, ich sage es einfach mal, 95 gesetzliche Krankenversicherungen. Ist es erforderlich, dass die Pflegeeinrichtungen, die mit Behörden zum Teil über Wochen und Monate den neuen Pflegesatz verhandelt hat, den dann den betroffenen Bewohnern nicht nur mitteilt, sondern nochmal die gesamte Begründung auf manchmal 18 Seiten jedem Einzelnen schickt? All das könnte man deutlich vereinfachen und dadurch würde man Kräfte freisetzen und auch Geld freisetzen, um die wirklich Bedürftigen so zu unterstützen, dass sie ihr Leben wieder selbst in die eigene Hand nehmen kann. Das und ist erforderlich.
Wir freuen uns an diesem Punkt auf Uta Uhlig, die uns aus Mecklenburg-Vorpommern angerufen hat. Guten Morgen, Frau Uhlig.
Guten Morgen, ja. Mein Blutdruck steigt.
Oh, um Gottes Willen, was können wir da tun?
Ja, also ich habe eine Mail geschrieben an Sie, und weil mich sofort die Frau Schimke sehr, sehr provoziert hat, die aus Äußerungen. Ich bin selber jahrelang alleinerziehend mit zwei Kindern gewesen, bin arbeiten gegangen, habe sogar dieses zweite Kind oder zusätzliche Kindergeld beantragt, wurde dreimal abgelehnt, weil ich zu wenig Einkommen hatte. Und dann kam Hartz IV. So, Hartz IV. Ich habe meine Kinder großgekriegt. Sie haben Abitur erworben. Sie stehen mitten im Leben jetzt. Sie sind wirklich Leistungsträger für die Gesellschaft. Aber ich selber, ich bin krank geworden. Und ich habe mich damals immer wieder gedemütigt gefühlt bis zum Ghetto, also von wegen Menschenwürde oder so. Es war eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich, weil ich eben immer so als faul und weiß der Geier was. Also ich sollte eben die Wohnung wechseln und was so alles an Argumenten kam. Ich bin krank geworden. Meine Kinder haben, Jan hat mit mir auf der Bank gesessen im Jobcenter und hat gesagt, nee, hier will ich nie hin. Ich habe vor Gericht gestritten, meine Kinder haben gar nichts für die Schule bekommen. Mein Sohn ist in der 8. Klasse noch mit seinem Turnbeutel von der 1. Klasse zur Schule gegangen. Der hat im Jahr mindestens zweimal kompletten Satz neue Turnschuhe und Gehwegschuhe und sonst was gebraucht. Die Frau Schimke, die stellt die Empfänger von diesen Sozialleistungen als arbeitsunwillig hin. Das stimmt nicht. Ich kenne keine exakten Zahlen. Wahrscheinlich gibt es auch keine exakten Zahlen.
Frau Uhlig, ganz kurz, das hat Frau Schimke so nicht gesagt. Das müssen wir ganz klar festhalten.
Ich weiß, sie hat es so nicht gesagt, aber es ist bei mir so angekommen.
Okay.
Und alleine die Zahl der Kinder, die von Armut betroffen sind, die Hartz IV bzw. jetzt Bürgergeld beziehen, sagt doch aus, wie viele Familien davon betroffen sind. Es gibt aber keine Zahlen von denen, die wirklich einfach als Schmarotzer durch das Leben gehen.
Frau Ulich, jetzt aber steigt gerade mein Blutdruck, Leute, denn ich gucke jetzt auf die Uhr und muss in zwei Minuten kommen bei uns. Nein, Frau Ulich, Sie bleiben bitte in der Leitung. Wir wollen weiter mit Ihnen diskutieren. Bitte bleiben Sie am Telefon. Aber ich möchte vor 11 Uhr gerne Frau Schimpke jetzt noch die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren.
Deswegen war es uns ja so wichtig, gerade auch Menschen, die erwerbsunfähig beispielsweise werden, da auch die Unterstützung zu erhöhen. Ja, aber ich finde es immer wieder bemerkenswert, wenn wir sachliche Kritik üben, dann gleich mit Vorwürfen überhäuft zu werden. Man würde hier alle beschimpfen. Das ist doch nicht der Fall, aber wir brauchen auch eine neue Ehrlichkeit. Und die Dame hat es gerade selbst angesprochen. Wir haben ja gar keine Zahlen. Es gibt ja nur die Zahlen, so und so viel wird sanktioniert. Das ist immer sehr wenig. Aber das, was Sie von den Mitarbeitern in den Jobcentern hören, ist was ganz anderes. Und das auch mal zu erheben und da auch mal ehrlich zu sein und mal zu sagen, wer nutzt eigentlich auch unser Solidarsystem aus. Dafür gibt es ja keine validen Daten. Ja, und insofern entstehen dann eben solche Diskussionen. Ja, und deshalb ist es eben wichtig, wirklich mit Maß und Mitte auch in der Sozialpolitik zu arbeiten. Und auch mal an die Dame hier gerichtet, bitte nehmen Sie nicht alles persönlich. Nehmen Sie nicht alles persönlich. Wir sind Politiker, wir haben die Aufgabe, Probleme in diesem Land anzusprechen. Und ich weiß, dass man soziale Probleme immer am Einzelfall diskutieren muss. Ja, und Sie können sich gar nicht angesprochen fühlen, weil ich Ihren Fall gar nicht kenne. Aber ich meine, so ehrlich müssen wir uns schon machen, dass wir hier wirklich große Arbeit vor uns haben.
Frau Ulich, Frau Schimpke hat ja gerade eben vor den Nachrichten einen ganz wichtigen Punkt aufgerufen, nämlich nicht jeder, der eine Reform des Sozialsystems anstrebt, sagt gleichzeitig, dass diejenigen oder wertet gleichzeitig die Bezieher oder die Betroffenen dieses Sozialsystems ab. Können Sie ihr da folgen? Oder anders gefragt, wie kann man eine Reform, wie kann man Kritik üben, ohne dass sich Betroffene abgewertet fühlen?
Nein, also die Worte von Frau Schimpke, die haben mich da nicht beruhigen können, weil es trennt ja nicht zwischen, ich möchte etwas reformieren, ich habe den und den Plan, ich mache die und die Vorschläge, und zu sagen, die Leute sind unwillig. Das kommt ja in jeder Äußerung, wenn man so eine Diskussion anstellen will, kommt das als allererstes, dass der Missbrauch da ist. Der Missbrauch, der muss bekämpft werden, wirklich. Und es ist ja auch richtig, wenn im Jobcenter alle gleich behandelt werden. Aber trotzdem muss man doch die rausfischen, die es missbräuchlich benutzen. Und man spricht, ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, wenn da 10% Missbrauch stattfinden, da wären 10 Leute nicht bestraft, aber 90%, also 90 Leute von 100, die wären bestraft, weil sie ständig irgendwie gegängelt und wären. Und das kommt aber in den Wortäußerungen von den Politikern nie vor. Wenn die reformieren wollen, geht es immer in Richtung Missbrauch. Mhm. Anstatt das vom Kopf auf die Füße zu stellen und zu sagen, Kinder müssen ein gesichertes Einkommen haben, damit sie zuverlässige Mitglieder der Gesellschaft werden. Nee, es kommt immer, die Eltern könnten ja das Geld für Bier ausgeben. Und das verstehe ich nicht. Wenn das wirklich eine sachliche Diskussion sein soll, dann soll sie auch so sachlich geführt werden und sagen, das Problem, oder wir haben den und den Stand, das Gesetz sieht das und das vor, und das könnte man aber besser gestalten, wenn so und so konkrete Vorschläge machen, aber nicht immer auf die Leute drauf hauen.
Volker Fintermer, in unserem Hauptstadtstudio, ist das so? Ist, wenn über Reformen gesprochen wird, der Fokus zu sehr auf den Missbrauch gelegt?
Naja, es geht zumindest immer schnell Hand in Hand in der politischen Debatte. Wenn man grundsätzliche Forderungen stellt, dass es zum Beispiel um die Arbeitsfähigkeit gehen sollte oder um stärkere Sanktionen, dann vergisst es tatsächlich, dass immer nur ein Teil der Berechtigten, die Bundesagentur von Arbeit, spricht ja von maximal 3% der Menschen, die sanktioniert werden, dass die davon überhaupt betroffen sind. Die CDU hatte noch mal Ende Dezember in einer kleinen Anfrage, die Bundesregierung mit über 518 Seiten beantwortet hat, noch mal ganz genau eingefordert, wie denn die Zahlen aussehen. aussehen. Und da gilt es beispielsweise für das Jahr 2023, dass 226.000 Menschen, dass die dann Leistungsminderungen bekommen haben, die ja natürlich auch im System des Bürgergelds vorgesehen sind für Menschen, die etwa Termine nicht einhalten oder Menschen, die man wirklich nicht weitervermitteln kann, die sich weigern. Das ist tatsächlich aber nur ein Bruchteil der Menschen, die im Bürgergeld sind, von fast über 5,7 Millionen Menschen, die da betroffen sind. Aber das ist natürlich in der politischen Diskussion die Fragen, die immer wieder gerne nach vorne gespielt wird. Merken Sie auch jetzt in den Forderungen der Union beispielsweise, dass man davon ausgehen muss, dass jemand, der nicht arbeiten will, auch nicht bedürftig ist, wie es in dem Programm für das Jahr, also Flexibilitätsprogramm für 2030 handelt. Und das ist genau der Punkt, den die Hörerin auch anspricht. Das ist natürlich dann schnell in der öffentlichen Debatte zu einer Vermischung und zu keiner genauen Unterscheidung dieser Themenkomplexe kommt.
Und an diesem Punkt hat Herr Stierle das Wort, der uns aus Frankfurt am Main anruft. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen aus Frankfurt. Hallo.
Bitte schön.
Ja, ich wollte mal vielleicht ein bisschen so einen positiveren Ausblick geben. Also zunächst einmal möchte ich sagen, ich glaube, oder das ist meine persönliche Meinung, ein Staat, der 40% seines Bundeshaushalts für Sozialleistungen ausgibt, kann meines Erachtens nach per se nicht unsolidarisch sein. Ich selbst bin als Unternehmer tätig. Ich arbeite von Montag bis Freitag eigentlich jeden Tag mindestens 15 Stunden. Und ich mache das aus einer Passion heraus. Das heißt, ich zahle jeden Monat sehr viel an Sozialleistungen, an Abgaben, auch meine Mitarbeiter. Und ich glaube, dass wir machen das nicht oder wir beschweren uns nicht darüber, dass wir diese Sozialleistungen abgeben müssen, abtreten müssen. Aber ich glaube, wenn man jeden Morgen aufsteht, sehr viel arbeitet, sehr viel dem Staat auch gibt, dafür, dass er Leute unterstützen kann, die in Schwierigkeiten geraten sind, glaube ich, kann man auch so ein Stück weit etwas zurückerwarten. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Leute per se zum Arbeiten verpflichtet werden sollen. Aber ich glaube, allein aus einer moralischen Sicht wäre es oder ist es nicht falsch, dass Leute, die mal in Schwierigkeiten geraten, das kann jedem passieren, dass die dem Staat oder denjenigen, die denen quasi, die sie finanzieren, über das Bürgergeld, über Arbeitslosengeld, was auch immer, dass sie da auch was zurückgeben können. Das muss jetzt nicht, wie gesagt, Arbeit am Bahnhof sein. Das ist, glaube ich, sehr plakativ dargestellt. Es können auch andere Sachen sein, die man machen kann, um dem Staat oder um den Leuten, die einen finanzieren, was zurückzugeben. Und das ist so meine Meinung zu dem Thema.
Bitte bleiben Sie am Telefon. Ich möchte das ergänzen durch die Mail von Karl Friedrich Wering, der uns geschrieben hat. Ich will mal einen sehr ketzerischen Einwurf machen. Die deutsche Sozialpolitik scheitert daran, dass sie den Anspruch hat, zu gerecht zu sein und jede Eventualität abzudecken, was als Idee natürlich sehr wünschenswert ist, aber an der Realität scheitert. Herr Rosemann,
ja, korrekt.
Herr Rosemann, Arbeitspflicht oder eine Verpflichtung zur Arbeit für diejenigen, die Leistungen empfangen oder eben auch der Gedanke jetzt gerade geäußert, wir verzetteln uns. Also wir versuchen zu viel zu regeln und zu viele Einzelfälle durch die Sozialpolitik auszugleichen. Was ist da dran?
Ja, also die Einzelfallgerechtigkeit ist eine Herausforderung. Und das SGB II, die Grundsicherung für Arbeitssuchende, die jetzt Bürgergeld heißt und zum Bürgergeld weiterentwickelt wurde, die hat mal relativ einfach begonnen im Leistungsrecht. Und es ist vor allem durch Urteile von Sozialgerichten komplizierter geworden, weil die auch die Verfassung letztlich vorgibt und auch die Urteile des Bundesverfassungsgerichts, dass der Staat ein Existenzminimum garantieren muss. Das heißt, dass es im Zweifel die Leistung immer bedarfssichernd sein muss und der Bedarf kann individuell halt auch sehr unterschiedlich sein. Und das macht es ein Stück weit kompliziert. Also ich bin gerne bereit, auch im Leistungsrecht über Vereinfachungen zu reden, wenn man mir sagt, wie wir das denn auch sauber verfassungsrechtlich hinkriegen. Das ist eine gewisse Herausforderung. Ich bin sehr bei dem Anrufer, der gesagt hat, ja, also es ist Solidarität ist keine Einbahnstraße, übersetze ich das jetzt mal. Ne? Also wenn ich in eine Notsituation geraten bin und der Staat hilft mir und unterstützt mich, dann muss ich im Rahmen meiner Möglichkeiten auch einen Beitrag leisten, um aus der Situation wieder rauszukommen. Ja, das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit und die ist auch im Bürgergeld, der Herr Findhammer hat vorhin ja darauf hingewiesen, auch vorgesehen. Es gibt Mitwirkungspflichten und es ist auch so, dass wenn man Mitwirkungspflichten nicht nachkommt, dass es dann auch zu Leistungskürzungen, sogenannten Sanktionen kommt.
Aber mir ist da auch immer wichtig, dass wir eben nicht die Falschen treffen. Also wenn jemand, und das sind im Bürgergeld nicht wenige, beispielsweise psychisch krank ist und deswegen schon Schwierigkeiten hat, die Post von Behörden aufzumachen und deswegen Termine versäumt, dann ist halt niemandem gedient, wenn so jemand dann in der Sanktionsspirale landet und nicht die Hilfe bekommt, die er eigentlich bekommen sollte. Und deswegen bin ich auch bei dem Hörer, dass er gesagt hat, Arbeitspflicht ist es am Ende nicht, weil wir sind ja in einer Situation, in der wir gleichzeitig Arbeitslosigkeit haben und Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in der privaten Wirtschaft und auch im öffentlichen Sektor. Und deswegen ist doch eigentlich die Herausforderung, dass wir besser werden bei der Vermittlung, beim sogenannten Matching, dass die Leute passgenauer werden durch Weiterbildung unter anderem. Aber auch dadurch, dass man versucht, eben Menschen mal eine Arbeit ausprobieren zu lassen, dass man vielleicht auch einen Arbeitgeber dafür gewinnt, dass er seine Anforderungen von 150% ein bisschen runter nimmt und dass wir gleichzeitig an den Problemen von den Leuten arbeiten, die sie daran hindern, arbeiten zu gehen. Also immer noch nicht ausreichende Kinderbetreuung war ja vorher ein Stichwort oder eben gesundheitliche Probleme. Und das ist meines Erachtens der richtige Weg, jetzt die Leute quasi auf so einem öffentlicher Zwangsarbeit festzuhalten, dann würden die ja gerade nicht zur Verfügung stehen für den allgemeinen Arbeitsmarkt. Außerdem wäre das sehr teuer. Ja, ich bin eher dafür, in dieses bessere Matching, in die bessere Vermittlung, in die Unterstützung dieser Menschen zu investieren, auch stärker eine individuelle Vermittlung zu machen, in die Unternehmen zu gehen, zu gucken, wo sind die Bedarfe und die Leute passgenauer zu vermitteln.
Frau Schimke, dazu?
Ja, also man kann ja immer das Verfassungsgericht herbeizitieren oder auch über Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder Erwerbsunfähige anbringen, um zu sagen, dann ja, das geht alles nicht. Aber machen wir es doch mal konkret. Mit der Einführung des Bürgergeldes wurde der Vermittlungsvorrang abgeschafft. Das heißt, wir bilden erst mal weiter, bis wir irgendwann so weit sind, dass derjenige arbeiten kann. Die Eingliederungsvereinbarung wurde abgeschafft. Es gibt jetzt nur noch einen Kooperationsplan. Das Schonvermögen wurde ausgeweitet. Die Karenzzeit wurde eingeführt. Wir werden uns erstmal ein Jahr lang nett anschauen, gegenüber sitzen, aber da passiert noch nicht so viel. Ja? Insofern, das sind doch alles Regelungen, die ganz klar das Signal geben. Also ganz so ernst nehmen wir es nicht und so streng wollen wir auch nicht sein. Und das ist schon politische Verantwortung. Ja?
Ja, aber da haben Sie jetzt doch einiges durcheinander gebracht, weil die Karenzzeit heißt ja nicht, dass die Leute in Ruhe gelassen werden.
Ja, aber es hat doch keine Verbindlichkeit.
Nein, mehr. Ganz im Gegenteil. Es ist ja so, dass wir gesagt haben, ein Jahr musst du dir nicht eine neue Wohnung suchen, damit du dich auf Arbeitssuche konzentrieren kannst. Also das ist
funktioniert.
Das ist ja nun die Ansage. Also sie sollten die Wahrheit an der Stelle schlicht.
Und Herr Rosemann,
Frau Schimke, vielleicht noch ein Satz zu dem Vermittlungsvorrang. Also der Vermittlungsvorrang, den Vermittlungsvorrang abzuschaffen, da sind wir allen Ratschlägen der allermeisten Arbeitsmarktforscher in Deutschland gefolgt, die gesagt haben, ihr müsst gucken, dass ihr die Leute passend langfristig vermittelt und nicht irgendwie kurzfristig in irgendeinen Job, weil sonst stehen die alle nach 2-3 Monaten wieder im Jobcenter da. Und das kann ja nun
auch
nicht
sagen,
Herr Beck, darf ich, Volker Fintermer wollte kurz was sagen, ja.
Ich würde das gerne ergänzen wollen, weil es ist ja ziemlich interessant. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung hat nämlich da eine Untersuchung gemacht und hat die Beschäftigten in den Jobcentern befragt, wie sie die jüngsten Reformen bewerten. Und da war ziemlich interessant, dass zum Beispiel das jetzt hier angesprochene Karenzzeit oder sowas von den Beschäftigten als kritisch bewertet wird. Auch beispielsweise die Weiterbildungsprämie wird in Teilen kritisch bewertet, aber der Vermittlungsvorrang wird nicht so kritisch bewertet, dass es da Änderungen gegeben hat. Also das Bild in den Jobcentern ist letztlich auch ein ziemlich differenziertes. Es ging ja bei der Reform darum, und das war ja ein Anliegen der SPD damals nach den Hartz-Reformen, wieder auf Augenhöhe mit den Langzeitarbeitslosen vor allen Dingen sich unterhalten zu können und durch Weiterbildungsangebote da etwas in Bewegung zu setzen. Aber dann sind wir ganz schnell wieder bei den regionalen Strukturproblemen, die es gibt. Wenn es in einer bestimmten Region keine entsprechenden Angebote gibt, dann hilft auch die Weiterbildung nicht weiter, wenn eben eben keine Jobangebote da sind. Im Großen und Ganzen aber würde ich sagen, dass die Beschäftigten in den Jobcentern die Bürgergeldreform als in Teilen gut, aber auch in Teilen nachbesserbar, beispielsweise gerade bei dem Kooperationsplan, ansehen würden.
Wichtiger Punkt. Herr Beek, aber unterm Strich bleibt es doch dabei. Sowohl Herr Stierle, der Unternehmer aus Frankfurt, als auch Frau Uhlig, die uns vorher aus Mecklenburg-Vorpommern angerufen haben, sind beide unzufrieden. Herr Stierle sagt, ich schaffe 15 Stunden am Tag und muss unglaublich viel abgeben und sehe, dass das vielleicht nicht so präzise ankommt, wie ich mir das wünschen würde. Frau Uhlig sagt, ich fühle mich stigmatisiert. Das klingt doch nach einem Totalschaden.
Ja, und interessanterweise haben sogar beide recht. Und beides ist zurückzuführen auf die Komplexität unseres Rechts. Also wenn Frau Uhlig richtigerweise beschreibt, dass den größten Teil meines Lebens Sozialrechtsanwalt, die Anträge, die man stellen muss, um Leistungen zu bekommen und die Nachfragen, die man dann erhält, manchmal schon an sich gegen die Menschenwürde verstoßen können, dann liegt das daran, dass wir diese individuelle Einzelfallgerechtigkeit, die Martin Rosemann gerade mit Bezug auf die Sozialgerichtsrechtsprechung nochmal verteidigt hat, ja abbilden. So, also wir haben beispielsweise unterschiedliche Sätze im Bürgergeld, dem sogenannten, für zusammenlebende Erwachsene und alleinlebende Erwachsene, sodass Sie da die Frage der Bedarfsgemeinschaften, der Haushaltsgemeinschaft eruieren müssen. Wenn Sie das nivellieren würden, hätten Sie einen großen Teil an Bürokratie, einen großen Teil an komischen Nachfragen weg. So, und das muss unser Ziel sein. Umgekehrt gilt auch, wir machen in der Politik abstrakte Rechtsnormen, die für jeden Einzelnen gelten. Also auch für diejenigen, die versuchen, ein System auszunutzen. Und da haben Sie ja gerade die Berichterstattung gesehen, trotz der Beschlusslage, die wir noch gefasst haben. In dem letzten Jahr gab es nicht eine einzige Sanktionierung eines sogenannten Totalverweigerers. Warum? Nicht, weil wir das nicht ins Gesetz geschrieben hätten, sondern weil die Bürokratie wieder so enorm ist, dass sie gar nicht zu dieser Definition kommen. Und wir reden ja dann tatsächlich davon, und das ist dann immer auch Teil der öffentlichen Diskussion, dass selbst wenn Sie nachweisen, dass jemand im Leistungsbezug steht und nebenher eine Tätigkeit, die er nicht angemeldet hat, aufnimmt, dass man dann auch nur 2 Monate die Leistung streichen kann. Mhm. Und selbst das funktioniert nicht. Und das führt zu dem sehr validen Befund, dass nahezu alle Seiten das System als ungerecht betrachten. Und das müssen wir durch Vereinfachung und bessere Handhabbarkeit verändern.
Und wir sind gespannt auf die Vorschläge von Herrn Busch, der uns aus Nordfriesland anruft. Guten Morgen, Herr Busch.
Guten Morgen in die Runde.
Bitte
sehr schön, dass ich durchgekommen bin.
Gern.
Ja, ich habe jetzt mal einen Vorschlag und ich weiß, dass ich mich da auf dünnes Eis begebe, weil ich selber Beamter bin. Und wenn ich gerade eben das Wort höre, Gerechtigkeit, dann möchte ich wirklich sagen, warum geht niemand aus der politischen Welt an das Beamtensystem heran? Und wie gesagt, ich bin selber einer und bin seit einigen Monaten in Pension. Und was ich da erlebt habe, das ist wirklich im Gegensatz zu den Menschen, die draußen sind, sage ich jetzt mal, wirklich aus meiner Sicht ungerecht. Ich habe es mir leisten können, dass ich nicht immer volle Stundenzahl arbeite in meinem Beruf, also in meiner Lehrtätigkeit. Und dann habe ich jetzt Pension bekommen und dann habe ich die Berechnung vorher gemacht, wie viel ich denn ungefähr kriege. Und dann habe ich in Kiel angerufen und ich sage, ist das denn so, dass ich damit rechnen kann? Und dann sagt die gute Mitarbeiterin, ja, aber das ist richtig. Aber Sie als Beamter bekommen ja eine Mindestpension, die liegt ja noch 400 Euro über Ihrer Berechnung. Und wenn ich an anderer Stelle höre, dass viele Menschen mit 1100, 1200 Euro Rente auskommen müssen, dann ist das einfach ungerecht. Und einen zweiten Faktor möchte ich noch sagen, ich weiß nicht, ich hoffe, dass das überall bewusst ist. Warum haben Pensionäre und Beamte einen Anspruch auf Lohnfortzahlung über die berühmten 6 Wochen hinaus? Also ich habe einige Menschen, die ich kenne, die auch Beamte sind, die sind viele, viele Monate in vollem Lohnbezug und jeder draußen ist nach 6 Wochen bei der Krankenkasse bei, ich weiß jetzt nicht, 66%. Also wenn es da um Gerechtigkeit geht, da müsste doch mal rangegangen werden. Wie gesagt, also, ich bin selber einer der...
Ja, wir hören die Sägegeräusche der Säge, die den Ast absägt, auf dem Sie sitzen. Herr Rosemann, Herr Beek, Frau Schimke, wer von Ihnen geht jetzt freiwillig in dieser Sendung noch vor der Bundestagswahl an die Beamten ran?
Naja, ganz einfach ist es nicht, weil das Berufsbeamtentum, jetzt muss ich leider doch wieder mit der Verfassung kommen, verfassungsrechtlich geschützt ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass jede einzelne Leistung auch verfassungsrechtlich geschützt ist. Und allerdings ist ja noch komplizierter, weil die Beamten ja mittlerweile die beamtenrechtlichen Regelungen, die liegen in der Verantwortung der Bundesländer. Der Bund selber hat nur noch ganz wenige Beamte, hat die Zahl der Beamten deutlich zurückgefahren. Ich finde aber auch mal, muss auch mal die Frage stellen, ob wirklich jede Tätigkeit, die im Moment verbeamtet ist, tatsächlich so hoheitlich ist, dass das tatsächlich auch erforderlich ist. Und Sie wissen wahrscheinlich auch, dass die SPD ja zu den Parteien in Deutschland gehört, die für eine Bürgerversicherung in der Gesundheitsversorgung eintreten, also auch Beamte in das solidarische System und andere Privatversicherte in das solidarische System auch tatsächlich einbeziehen müssen. Bei der Rente ist es natürlich so, dass die Vergleiche insofern ein bisschen schwierig sind, als dass die Beamtenpensionen immer auch einen Teil Betriebsrente umfassen. Und da sind wir natürlich auch bei dem Thema, dass es eine große Ungerechtigkeit ist, dass eben nur ein Teil der Beschäftigten Betriebsrenten und erst recht gute Betriebsrenten in Deutschland bekommt. Und das ist ein Thema, wo wir aber als SPD auch einen Schwerpunkt legen, dass es auch in der Zusammenarbeit mit den Tarifparteien, mit Arbeitgebern und Gewerkschaften attraktivere Betriebsrenten für möglichst alle Beschäftigten in Deutschland geben muss.
Nochmal, das Anliegen von Herrn Busch: Wäre dem Sozialstaat geholfen, wenn man bei den Beamtinnen und Beamten Leistungen zurückschneiden würde? Herr Beek.
Also, da bin ich sehr bei dem Kollegen Rosemann. Man kann darüber nachdenken, welche Tätigkeiten wirklich im Beamtenstatus ausgeübt werden müssen. Aber dass wir für unsere Polizeibeamten, dass wir für unsere Soldaten bei der Bundeswehr, dass wir für einige andere sehr hoheitliche Tätigkeiten dieses besondere Arbeitsrecht mit den besonderen Privilegien haben, halte ich ausdrücklich für richtig.
Frau Schönke, Sie wollten
sich auch noch... Die dahinterstehende Frage der Bürgerversicherung, wenn ich das ganz kurz sagen darf, über die hätte man auch reden können 1949 oder bei Gründung unserer Sozialversicherungssysteme. Heute zu sagen, wir führen jetzt eine Bürgerversicherung ein, insbesondere in den Systemen, die finanziell prekär aufgestellt sind, führt natürlich dazu, dass sie dort auch diese hohen Auszahlungsansprüche haben. Also das bringt heute relativ wenig. Und ich will auch noch mal sagen, auch die PKV ist natürlich ein solidarisches System.
Die Bürgerversicherung wäre tatsächlich noch mal ein Thema für eine weitere Sendung. Dafür reicht jetzt die Zeit nicht mehr. Ich will nur sagen, was wir mit Blick auf die Beamtinnen und Beamten immer wieder feststellen, es ist am Ende eine Neiddiskussion. Na klar muss etwas getan werden, ohne Frage. Die Schere geht immer weiter auseinander, ne, zwischen dem Anspruch, den Beamte erwerben, und dem bei abhängig Beschäftigten außerhalb des Beamtensystems. Ohne Frage, da kann und sollte man etwas tun. Aber den Leuten zu erzählen, wenn jetzt alle in die gesetzliche Rente einzahlen, dass sich dann etwas an ihrer individuellen Situation ändert, ist schlichtweg gelogen. Sie haben natürlich kurzfristig ein höheres Beitragsaufkommen, ohne Frage, aber Sie haben am Ende auch die gestiegenen Ansprüche, die Sie als Versicherungsträger zu zahlen haben. Und für den Einzelnen ändert sich daran überhaupt nichts. Und deswegen sind wir da auch sehr klar in dieser Diskussion.
Schlussrunde an alle vier. Die Frage, Volker Fintermer beginnend: Was bedeutet Zeitenwende für die Sozialpolitik?
Naja, zumindest darf man gespannt sein. Am Ende hängt es ja ganz maßgeblich davon ab, welche Koalition sich nach dem 23. Februar zusammenfindet und welche politischen Optionen in der Renten-, in der Kranken- und der Pflegeversicherung sich dann ergeben. Und das von heute aus zu bewerten, fällt mir im Moment tatsächlich noch schwer, weil ich nicht weiß, wer sich da am Ende zusammenfinden wird.
Herr Beek, Zeitenwende in der Sozialpolitik?
Bedeutet, dass wir auch mit in den Blick nehmen, dass wir für unsere Umlagesysteme Einzahler brauchen. Also man kann in der längeren Perspektive darüber nachdenken, ob es richtig ist, den Sozialstaat am Faktor Arbeit und Arbeitsverhältnissen im Wesentlichen aufzuhängen oder nicht. Aber jetzt, aktuell in der Situation, ist es so, die Sozialversicherungsbeiträge dürfen für die Arbeitnehmer und für die Unternehmen nicht stärker steigen. Und deswegen brauchen wir klare Strukturreformen, müssen wir Synergien heben, die in den Systemen mannigfaltig vorhanden sind, um zeitgleich zu erreichen, dass Leistungen transparenter, einfacher, nachvollziehbarer für jeden werden und dass wir viel weniger Bürokratiekosten haben, um mehr von den Mitteln, die wir aufwenden, bei den Menschen ankommen zu lassen.
Joachim Dantl, Herr Beek, hat uns geschrieben, Vorschläge gemacht zur Finanzierung. Besteuerung von Erbschaften, betrieblich wie privat, Sozialbeträge für sehr hohe Einkommen erhöhen, Konzerne, die ins Ausland gehen, besteuern. Guter Vorschlag?
Ja, wie Sie die Konzerne, die ins Ausland gehen, besteuern wollen, wenn sie ins Ausland gegangen sind, ist auch nicht so ganz einfach. Aber ja, man muss in einem zweiten Schritt vielleicht darüber nachdenken, wie wir die sozialen Transfers in die sozialen Sicherungssysteme ausgestalten können. Redet also auch darüber, aber bitte zuerst Systeme vereinfachen und die völlig überflüssige Bürokratie, die wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, die sehr viel Geld kostet, zunächst mal wegnehmen.
Frau Schimke, Zeitenwende in der Sozialpolitik.
Bedeutet für uns einen Politikwechsel, der erstens ganz klar sagt, verlässliche soziale Sicherungssysteme brauchen eine starke Wirtschaft. Zweitens, Wohlstand wird es nur durch Arbeit geben. Drittens, wir müssen die Fehlanreize in unserer Sozialpolitik abschaffen. Und viertens, Sozialpolitik ist nicht nur Bildung, sie ist auch Eigenvorsorge und Eigenverantwortung.
Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank unseren Gästen, den sozialpolitischen Fachleuten Jana Schimke, CDU, Jens Beek, FDP, Martin Rosemann, SPD und Volker Fintermer, DLF.